Wir wollen fortfahren mit unserer Predigtreihe durch das Lukas-Evangelium. Darum schlag gerne die Heilige Schrift mit mir auf zu Lukas Kapitel 11. Das Evangelium nach Lukas Kapitel 11. Wir lesen miteinander die Verse 29 bis 32. Und hier lesen wir in Gottes heiligem Wort. Als aber die Volksmengen sich herzudrängten, fing er an zu sagen: Dieses Geschlecht ist ein böses Geschlecht. Es fordert ein Zeichen, und kein Zeichen wird ihm gegeben werden, als nur das Zeichen Jonas. Denn wie Jona den Niniviten ein Zeichen war, so wird es auch der Sohn des Menschen diesem Geschlecht sein. Eine Königin des Südens wird auftreten im Gericht mit den Männern dieses Geschlechts und wird sie verdammen. Denn sie kam von den Enden der Erde, um die Weisheit Salomos zu hören. Und siehe, hier ist mehr als Salomo. Männer von Ninive werden aufstehen im Gericht mit diesem Geschlecht und werden es verdammen. Denn sie taten Buße auf die Predigt Jonas hin. Und siehe, hier ist mehr als Jona. Amen. Lass uns beten. Unser Herr Jesus Christus, in Wahrheit, du bist mehr als der Prophet Jona. Und du bist mehr als der König Salomo in all seiner Pracht und Weisheit. Und so kommen wir zu dir, auch von den Enden der Erde, denn hier sind viele Nationen versammelt. Und wir alle sind darin vereint, dass wir, Herr, dich hören wollen. Deine Weisheit. Herr, und so schenk uns nun Glauben, dass wir Buße tun und dass wir nicht gerichtet und verdammt werden, sondern glückselig sind, weil wir deine Worte hören und tun. Herr, dazu schenk uns dein Erbarmen. Wir bitten es zu deiner Ehre allein. Amen. Amen. Nehmt gerne Platz. Am letzten Sonntag hörten wir, wie eine Frau plötzlich aus der Volksmenge laut die Mutter Jesu Christi glückselig gepriesen hat. Und damit stellte sie sich vor all den Menschen zu ihm. Sie verkündigte dadurch, was von ihm zu halten ist. Nein, er ist kein Diener Satans, im Gegenteil, seine Mutter ist glückselig, solch einen Sohn zu haben. Er ist der Gesegnete des Herrn, glücklich solch eine Mutter. Und du erinnerst dich sicherlich, wie Christus darauf antwortete, wie er sprach: Gewiss, doch glückselig, wer Gottes Wort hört und befolgt. Also nicht nur seine gläubige Mutter, sondern alle, die Gottes Worte hören und sie befolgen, sind glückselig. Hast du dieses Wort bewegt? Hast du darüber nachgedacht? Hast du es angewandt auf dein eigenes Leben? Hast du vielleicht Dinge verändert, wo du gemerkt hast, dass du nicht so auf Gottes Wort gehört hast, wie du es hättest tun sollen? Hat das, was du gehört hast, dazu geführt, dass du heute ganz anders zum Gottesdienst gekommen bist, schon heute Morgen? Dass du viel aufmerksamer zuhörst, als du es noch letzte Woche getan hast? Hast du intensiver darüber nachgedacht und intensiver im Gebet bewegt, wie du Gottes Wort anwenden solltest in deinem Leben? Möge es so sein, dass jeder von uns tatsächlich wahre, sichtbare Fortschritte macht, was das angeht. Denn darum geht es in allem im Christentum, Gottes Wort in rechter Weise zu hören und es tatsächlich dann auch zu befolgen. Das ist das wahre Christentum, auf Jesus zu hören, die Gottes Worte von ihm zu empfangen und dann durch seine Gnade zu tun. Doch seit jeher reicht den Menschen Gottes Wort nicht. Es reicht ihnen nicht die Predigt. Und so auch bei Christus, wie viele Worte der tiefsten Weisheit hat er gesprochen. Weisheit aus dem Himmel. Aber es reicht ihnen nicht. Es reicht ihnen nicht. Sie wollen ein Zeichen. Das hatten wir schon gehört in Vers 16. Andere aber versuchten ihn und forderten von ihm ein Zeichen aus dem Himmel. Und Christus sagt uns, was davon zu halten ist. Vers 29. Als aber die Volksmengen sich herzudrängten, fing er an zu sagen, dieses Geschlecht ist ein böses Geschlecht. Es fordert ein Zeichen, und kein Zeichen wird ihm gegeben werden, als nur das Zeichen Jonas. Denn wie Jona den Niniviten ein Zeichen war, so wird es auch der Sohn des Menschen diesem Geschlecht sein. Also so viele Menschen stehen hier dicht gedrängt vor Christus. Und man könnte denken, wow, was für ein großes Publikum. Wunderbar, wie viele Menschen kommen, um Jesus zu hören. Nun, wie urteilt Christus darüber? Er sagt ihnen alle, wie sie versammelt sind. Dieses Geschlecht ist ein böses Geschlecht. Es fordert ein Zeichen. Das ist nicht gerade seeker-friendly, wie das heutzutage bezeichnet wird. Da kommen sie alle und er sagt ihnen das. Ihr seid ein böses Geschlecht. Das ist die Wahrheit über euch. Ihr seid ein böses Geschlecht. Woran erkennt man, dass ihr ein böses Geschlecht seid, dass ihr ein böses, ungläubiges Herz habt? Ja, weil ihr anstatt zu glauben, ihr ein Zeichen fordert. Und das ist böse. So viele Menschen fordern ein Zeichen, weil sie sagen, sonst glauben sie nicht. Es ist böse, denn diese Leute sind ungläubig. Sie hätten einfach das Wort von Christus glauben sollen. Sie hätten auf das schauen sollen, was er schon alles getan hat. Stattdessen fordern sie ein weiteres Zeichen. Und wie viele Menschen gibt es, die offen einfach bekennen, ihnen reicht das Wort nicht. Sie brauchen noch für sich irgendwie ein Zeichen. Und all die Zeichen, die es schon gab, die Christus schon der Reihe nach getan hat, und all die Zeichen, die auch aufgeschrieben sind in der Heiligen Schrift für uns heute schon, sagen die Leute, reicht nicht. Ich brauche ein Zeichen für mich. Und sie fordern es regelrecht ein. Also wenn Gott hier nicht ein Zeichen liefert, dann kann ich nicht glauben. Dann kann ich nicht glauben, dass Christus vertrauenswürdig ist, dass Gott recht hat, dass es die Wahrheit ist. Und ihr Lieben, das gibt es auch in unseren Tagen. Spurgeon hielt einmal eine Predigt über diesen Vers, ein böses Geschlecht verlangt nach einem Zeichen. Und er zählt dann in seiner Predigt so eine lange Liste auch von Dingen, die ihm in seinem Dienst begegnet sind, wo Leute einfach sagten, sie können nicht glauben, sie brauchen noch irgendwie ein Zeichen. Und dann sagt er, manche Leute wollen eine Vision oder irgendwelche Erscheinungen oder irgendeinen Traum. Euer Herz ist böse. Darum verlangt ihr nach so einem Zeichen. Ihr wollt irgendwas Spektakuläres, Mysteriöses erleben. Dann erst kann man Gott vertrauen, wirklich. Dann erst kann man Christus beim Wort nehmen und ihm glauben. Euer Herz ist böse. Das ist euer Problem. Oder andere sagen, ja, ich kann erst glauben, wenn ich irgendwie so körperlich irgendwas Intensives erlebt habe. Vielleicht, dass ich mit einem tiefen Frieden erfüllt wurde oder irgendwas anderes Physisches erlebe, wie irgendeine Kraft, dass ich plötzlich Gänsehaut bekomme oder irgendein Glücksgefühl, irgendwelche Freudeerlebnisse. Oder die anderen gehen ins andere Extrem und sagen, nein, ich muss mich erst ganz, ganz dreckig fühlen. Ich muss so ein Erlebnis haben, wo es mir so miserabel geht, dass ich im Grunde nicht mehr leben will und ins Irrenhaus gesteckt werden muss. Dann erst kann ich wirklich von mir sagen, dass ich erlebt habe, dass Gott an mir arbeitet. Und dann erst kann ich glauben. Und Spurgeon sagt, all das ist böse. Es ist böse. Dein Herz ist böse, dass du meinst, Gott müsste erst irgendein Zeichen liefern, das du für dich spürbar irgendwie hast, damit du Gott vertrauen kannst und ihm beim Wort nehmen kannst. Du bist böse. Du bist ungläubig. Fordere kein Zeichen. Meine nicht, Gott müsste dir durch irgendetwas anderes als sein Wort beweisen, dass man ihm glauben kann. Wie haben wir gelesen in dem Psalm heute Morgen? Wie dieses Volk immer und immer wieder Gott auf die Probe stellte und immer weitere Zeichen und immer weitere Wunder sehen wollte. Sie sagten, ja gut, Wasser kann er uns geben aus dem Felsen. Ja gut, Brot gibt er uns aus dem Himmel. Aber kann er uns auch Fleisch geben? Ja, dann erst wollen wir ihm glauben. Dann erst wollen wir ihm vertrauen. Nein, das Problem ist, euer Herz ist böse. Ihr seid gottlos, ihr seid ungläubig, ihr seid ein verkehrtes und verdrehtes Geschlecht. Nein, sei nicht böse. Stell Gott nicht auf die Probe, als ob er beweisen müsste, dass sein Wort Wahrheit ist. Sondern glaube ihm, vertraue ihm. Nimm ihn beim Wort. Von Luther wird gesagt, dass er von sich sprach, dass er einen Vertrag mit Gott hatte, dass er sagt, Gott, sende mir niemals Träume, niemals Engel, niemals Erscheinungen. Ich will einfach nur dein Wort glauben. Und das ist wahres biblisches Christentum. Lass davon ab, böse zu sein, als müsse Gott irgendetwas beweisen, was er nicht schon unlängst bewiesen hat. Als aber die Volksmengen sich herzudrängten, fing er an zu sagen, dieses Geschlecht ist ein böses Geschlecht. Es fordert ein Zeichen und kein Zeichen wird ihm gegeben werden, als nur das Zeichen Jonas. Denn wie Jona den Nineviten ein Zeichen war, so wird es auch der Sohn des Menschen diesem Geschlecht sein. Du kennst ja die Geschichte von Jona, dem Propheten. Wir haben ja ein Buch über seine Person, über seinen Dienst im Alten Testament. Du weißt, wie er Gott eben nicht gehorcht hat. Er wollte nicht nach Ninive gehen und predigen, also nahm er ein Schiff genau in die gegengesetzte Richtung, ans andere Ende der Welt, und er floh vor dem Herrn. Doch der Herr warf einen gewaltigen Wind, einen Sturm auf das Meer, sodass das Schiff von Jona beinahe unterging. Gott machte offenbar, dass Jona der Grund für all das war, und so wirft die Besatzung ihn über Bord und er fällt dort ins wütende Meer. Er versinkt hinab in die Tiefe und dann ließ der Herr ihn von einem großen Fisch verschlingen. Und Jona war dort 3 Tage und 3 Nächte, und klar ist für alle Beteiligten, also einer, der mitten ins Meer versinkt, untergeht, fernab vom Ufer, im Unwetter auch noch, und dann auch noch darüber hinaus von einem riesen Fisch verschluckt wird. Die Sache ist klar. Da gibt es gar nichts zu diskutieren oder zu überlegen. Dieser Mann ist tot. Dieser Mann ist tot, garantiert. Er wird hier offiziell zu den Toten gerechnet. Das ist gar keine Frage. Es gibt keine Hoffnung. Die Überlebenschance hier ist absolut null. Aber wir wissen, was geschah. Das, was eben niemand erwartet hat, was alle für vollkommen und möglich halten würden. Ein Auferstehungswunder. Denn nach Gottes Befehl hin wird Jona von dem Fisch an Land ausgespuckt. Und da steht er. Er lebt. Also da kommt ein Mann aus dem Meer, ein Versunkener, ein Ertrunkener, ein Gefressener. Und hier steht er, lebendig. Das ist ein Zeichen. Das ist ein Wunder. Und so geht Jona nach Ninive und predigt. Und wir wissen nicht genau wie, aber anscheinend haben sie es erfahren, was da passiert ist. Denn Jona wurde den Bewohnern Ninives ein Zeichen. Ein Ertrunkener predigt uns. Der lebende Beweis, ein Zeichen dafür, dass er den wahren Gott verkündigt und dass er von Gott gesandt ist. Jona wurde aus dem Toten herausgeführt. Der Gott Jonas ist wahrhaftig. Und so glaubten sie seiner Verkündigung, obwohl der Jona ihnen ja eigentlich nur das Gericht verkündigt hatte. Diese Stadt Ninive war wohl die größte Stadt auf Erden zu dieser Zeit, und sie war durch und durch gottlos und gewalttätig in Ausschweifen und Götzendienst. Und Jona kommt und verkündigt ihnen 40 Tage noch, dann wird diese Stadt umgedreht, also umgeworfen, so wie Christus die Tische der Geldwechsler im Tempel umwarf. So wird diese Stadt umgeworfen. Aber an Jona konnten sie sehen, dass dieser Gott retten kann. Jona war wie ein Zeichen für sie. Und so hörten sie auf seine Predigt und taten Buße. Vers 30. Denn wie Jona den Niniviten ein Zeichen war, so wird auch der Sohn des Menschen diesem Geschlecht ein Zeichen sein. Nun, was bedeutet das? Nun, wir haben Paralleltexte im Matthäusevangelium, die uns helfen, das ganz klar zu verstehen, unmissverständlich. Da spricht er das Zeichen des Jona tatsächlich 2-mal an. In Matthäus Kapitel 12, ab Vers 38. Dann antworteten ihm einige der Schriftgelehrten und Pharisäer und sprachen, Lehrer, wir möchten ein Zeichen von dir sehen. Ah ja. Er beantwortete und sprach zu ihnen, ein böses und ehebrecherisches Geschlecht begehrt ein Zeichen. Und kein Zeichen wird ihm gegeben werden, als nur das Zeichen Jonas des Propheten. Und jetzt wird das Zeichen erklärt. Denn wie Jona 3 Tage und 3 Nächte in dem Bauch des großen Fisches war, so wird der Sohn des Menschen 3 Tage und 3 Nächte im Herzen der Erde sein. Männer von Ninive werden aufstehen im Gericht mit diesem Geschlecht und werden es verdammen, denn sie taten Buße auf die Predigt Jonas und siehe, mehr als Jona ist hier. Und dann später im Matthäus-Evangelium passiert sowas Ähnliches nochmal in Matthäus Kapitel 16. Da heißt es ab Vers 1, und die Pharisäer und Sadduzäer kamen herbei, um ihn zu versuchen. Baten sie ihn, er möge ihnen ein Zeichen aus dem Himmel zeigen. Er beantwortete und sprach zu ihnen, wenn es Abend geworden ist, so sagt ihr heiteres Wetter, denn der Himmel ist feuerrot. Und frühmorgens, heute stürmisches Wetter, denn der Himmel ist feuerrot und trübe. Das Aussehen des Himmels wisst ihr zwar zu beurteilen, aber die Zeichen der Zeiten könnt ihr nicht beurteilen. Ein böses und ehebrecherisches Geschlecht verlangt nach einem Zeichen und kein Zeichen wird ihm gegeben werden, als nur das Zeichen Jonas. Und er verließ sie und ging weg. Also Christus spricht hier davon, dass dieses Geschlecht böse ist und dass diesem Geschlecht kein Zeichen gegeben wird, nur eins. Und er spricht von etwas, was in Zukunft passieren wird. Es wird ein Zeichen gegeben werden. Christus bezieht sich hier auf seinen Tod, auf sein Begräbnis, auf seine Auferstehung aus den Toten. So wie Jona begraben wurde im Meer, im Fisch, im Grunde tot war und plötzlich als Lebendiger dasteht und predigt, so wird Christus sterben, begraben werden und auferstehen nach 3 Tagen und leben. Nur dieses Zeichen wird ihnen gegeben werden. Wir haben noch einmal einen ganz ähnlichen Paralleltext, aber mit einem anderen Bild. Denn Christus war gerade im Tempel und säuberte den Tempel. Und in Johannes 2 lesen wir dann, nachdem er die Verkäufer dort vertrieb, in Johannes 2 ab Vers 18, die Juden nun antworteten und sprach zu ihm, was für ein Zeichen der Vollmacht zeigst du uns, dass du dies tust? Also was bildest du dir ein, das zu tun im Tempel? Gib uns ein Zeichen, dass du diese Vollmacht hast. Jesus antwortete und sprach zu ihnen, brecht diesen Tempel ab und in 3 Tagen werde ich ihn aufrichten. Da sprachen die Juden, 46 Jahre ist an diesem Tempel gebaut worden und du willst ihn in 3 Tagen aufrichten? Und dann kommentiert Johannes, er aber sprach von dem Tempel seines Leibes. Als er nun aus den Toten auferweckt war, erinnerten sich seine Jünger daran, dass er dies gesagt hatte. Und sie glaubten der Schrift und dem Wort, das Jesus gesprochen hatte. Also wieder, ihr verlangt ein Zeichen? Ein einziges Zeichen wird euch gegeben werden. Dieser Tempel, mein Leib, er wird abgebrochen werden. Und nach 3 Tagen wird er wieder stehen. Ja, Christus hat so viele Zeichen getan. Er hat so viel getan. Der bekannte Theologe B.B. Warfield, der hat es einmal so schön ausgedrückt. Er sagt, als unser Herr auf die Erde kam, zog er den Himmel mit sich. Die Zeichen, die seinen Dienst begleiteten, waren wie nachziehende Wolken der Herrlichkeit, die er von seiner Heimat, dem Himmel, mitbrachte. Die Zahl der Wunder, die er vollbrachte, kann leicht unterschätzt werden. Es wird gesagt, dass er in den 3 Jahren seines Dienstes tatsächlich Krankheit und Tod aus dem Land Israel verbannt hat. Und wenn dies eine Übertreibung ist, dann ist es eine verzeihliche Übertreibung. Denn wo immer er hinging, brachte er den Segen mit sich. Ja, in der Tat, Christus hat zahlreiche, unzählige Wunder gewirkt. Johannes sagt uns doch am Ende des Johannesevangeliums, Kapitel 21, dass wenn man alles aufschreiben wollte, was Christus getan hat, dann würde die Welt die Bücher gar nicht fassen könnten von all diesen Werken, die der Herr vollbracht hat. Doch obwohl er all das tat, Dämonen austrieb vor ihren Augen, glaubten sie nicht. Und das Problem ist, sie waren böse. Nicht, dass es ihnen an Zeichen und Wunder gemangelt hätte. Ihr Problem war ihr Herz. Sie sind böse. Und sie werden auch nicht glauben, wenn jemand aus den Toten aufersteht. Wir lesen das dann später in Lukas Kapitel 16. Da geht es um diesen reichen Mann, der im Totenreich ist und Qualen erleiden muss in den Feuerflammen. Und er bittet dann Abraham und behandelt Lazarus wieder als Sklaven. Er hat überhaupt nichts gelernt. Er sagt, schick doch den Lazarus, sende ihn doch als Dienstboten. Ab Vers 27 heißt es da, er sprach aber, ich bitte dich nun, Vater, Er spricht zu Abraham, dass du ihn in das Haus meines Vaters sendest, denn ich habe 5 Brüder, dass er ihnen eindringlich Zeugnis ablegt, damit sie nicht auch an diesen Ort der Qualen kommen. Und Abraham sprach, sie haben Mose und die Propheten, mögen sie die hören. Er aber sprach, nein, Vater Abraham, sondern wenn jemand von den Toten zu ihnen geht, dann werden sie Buße tun. Er aber sprach zu ihm, wenn sie Mose und die Propheten nicht hören, so werden sie auch nicht überzeugt werden, wenn jemand aus den Toten aufersteht. Ja, und tatsächlich. Also wir lesen dann Matthäus 28, der Herr steht auf aus den Toten und die römischen Soldaten, die sind Zeugen davon, sie sehen das leere Grab. Und was haben die Pharisäer zu tun? Wie reagieren sie darauf? Anstatt Buße zu tun und sich zu versammeln und sich an die Brust zu schlagen und ihre Kleider zu zerreißen und ihr Haupt mit Asche zu bedecken und sich in den Staub zu werfen und auszurufen, wir sind verloren, treffen sie sich und beraten miteinander, was sie tun können. Und sie kommen zu dem Ergebnis, dass sie Soldaten bestechen mit reichlich Geld, dass sie einfach die Geschichte verbreiten sollen, dass in der Nacht einfach die Jünger gekommen sind und seinen Leichnam gestohlen haben. Und diese Story verbreitete sich unter den Juden. Ja. Weißt du, wenn Christus hier spricht, euch wird nur noch ein Zeichen gegeben werden, das Zeichen des Jona, dann sagt er damit nicht, ja, ihr solltet noch ein Zeichen bekommen und euch zuliebe werde ich euch dann noch ein Zeichen geben, damit ihr glauben könnt. Das Zeichen des Jona ist ein Zeichen des Gerichts für sie. Gott wird euch noch ein Zeichen geben, ihr Bösen, Ungläubigen. Und dieses Zeichen wird ein für alle Mal beweisen, dass ihr alle Lügner seid, dass ihr Ungläubige seid und dass das Gericht Gottes über euch beschlossen ist und dass es kommen wird. Ihr habt den Sohn Gottes gekreuzigt und er ist auferstanden nach 3 Tagen und er lebt und wehe euch, denn den Stein, den die Bauleute verworfen haben, er wird zum Eckstein werden und er wird euch zermalmen. Euer Gericht ist besiegelt. Es wird nur noch ein Zeichen für euch geben und dies ist das Zeichen des Gerichts, denn sie glaubten nicht. Sie haben ihn verworfen als böse, aber Gott hat ihn auferweckt und er sitzt zu Rechten Gottes und er wird sie richten. Darum heißt es in Römer Kapitel 1, Vers 4, diese Stelle werden wir, so Gott will, bald studieren. Christus wurde als Sohn Gottes in Kraft eingesetzt, dem Geist der Heiligkeit nach, aufgrund der Totenauferstehung. Jesus Christus, unseren Herrn. Die Totenauferstehung. Sie ist ein Zeichen, ein Beweis. Jesus ist der Sohn Gottes, der von Gott gesandte Herr und Richter. Und darum kann Paulus auch auf dem Areopag stehen in Apostelgeschichte 17 und er sagt dann ab Vers 30, nachdem nun Gott die Zeiten der Unwissenheit übersehen hat, gebietet er jetzt den Menschen, dass sie alle überall Buße tun sollen, weil er einen Tag festgesetzt hat, an dem er den Erdkreis richten wird in Gerechtigkeit durch einen Mann, den er dazu bestimmt hat. Und er hat allen dadurch den Beweis gegeben, dass er ihn auferweckt hat aus den Toten. Hier habt ihr den Beweis, euer Zeichen, wonach ihr so verlangt habt, damit ihr glauben könnt. Nein, es ist das Zeichen dafür, dass ihr verdammt werdet für euren Unglauben. Das ist das Zeichen des Jona. Wehe euch, denn Christus, den ihr verworfen habt, er wird auferstehen. Dieses Zeichen wird ihm gegeben werden. Dieses Zeichen wird allen bösen Menschen gegeben werden. Und so manche, wie Petrus dann predigt in Apostelgeschichte 2, so manche werden gerettet aus diesem bösen und verkehrten Geschlecht und werden erlöst. Aber die, die nicht glauben, sie werden in alle Ewigkeit verdammt werden von diesem auferstandenen Herrn. Die Auferstehung ist ein Zeichen des Gerichts für alle, die Christus verwerfen. Darum spricht Christus nun weiter. Er fügt dem noch Worte hinzu und redet von diesem Tag des Gerichts, der kommen wird über sie. Denn das Zeichen des Jona ist für sie ein Zeichen des Gerichts. Und so spricht er nun über den Tag des Gerichts. Es wird ein Tag kommen, wo Gott alle Menschen richten wird. An dem Tag werden alle auferstehen von den Toten und dann wird das Gericht gehalten werden. Und an diesem Tag des Gerichts werden auch Zeugen aufgerufen werden. Zeugen werden auftreten und sie werden sprechen, sie werden Zeugen gegen dieses böse Geschlecht. Und so kommen wir zur Königin von Saba, ab Vers 31. Eine Königin des Südens wird auftreten im Gericht. Es geht hier ums Gericht. Mit den Männern dieses Geschlechts. Und wird sie verdammen. Denn sie kam von den Enden der Erde, um die Weisheit Salomos zu hören. Und siehe, hier ist mehr als Salomo. Nun, Salomo, der König, er war und ist immer noch weltberühmt für seine außergewöhnliche Weisheit. Niemand war so weise wie er. Sein Ruf war überall bekannt. Und dann gab es da diese heidnische Königin. Und man ist sich nicht ganz einig, wo jetzt Saba, also lag, wo diese Frau nun genau herkam. Vermutlich Äthiopien. Sagen wir mal Äthiopien. Schließlich haben wir Ephraim und Baruch hier in unserer Mitte. Äthiopien, eine Region weit weg von Jerusalem. Und jetzt stell dir vor, wie lange hat es wohl gedauert, dass sie mit ihrer Karawane reist, beladen mit all den Geschenken und sich aufmacht nach Jerusalem. Mehrere Monate hat das gedauert. Es war eine lange, sehr beschwerliche Reise. Und hieran sehen wir, wie enorm wichtig es gewesen sein muss. Das erinnert uns so ein bisschen an die Weisen aus dem Morgenland, die sich so weit aufmachen, während die Schriftgelehrten einfach in dem Land sind und nicht kommen. Wie muss es ihr wichtig gewesen sein, sich als Königin aufzumachen, nicht mal einen Boten bloß zu senden, sondern sich selber aufzumachen, ihr Königreich zu verlassen, um für mehrere Monate zu reisen, um dann in Jerusalem bei Salomo anzukommen. Sie wollte seine Weisheit hören, darum kam sie vom anderen Ende der Erde. Überleg dir das, diesen Kontrast. Hier stehen doch in Lukas Kapitel 11 Menschen dicht gedrängt direkt vor Christus. Sie hören seine Weisheit, aber sie verachten ihn. Nennen ihn stattdessen Diener des Satans und wollen dann auch noch ein Zeichen haben, als müsste er beweisen, dass das, was er sagt, wirklich Wahrheit ist. Und sie werden nicht überzeugt. Aber nicht so diese Königin von Saba. Als sie dann bei Salomo ankam, heißt es in 1. Könige 10, ab Vers 5, und sie war vor Staunen außer sich und sagte zum König, das Wort ist Wahrheit gewesen, das ich in meinem Land über deine Taten und über deine Weisheit gehört habe. Ich habe den Worten nicht geglaubt, bis ich gekommen bin und mit meinen Augen es gesehen habe. Doch siehe, nicht die Hälfte ist mir berichtet worden. Du hast an Weisheit und Gütern die Kunde übertroffen, die ich gehört habe. Glücklich sind die Männer, glücklich sind deine Knechte, die ständig vor dir stehen und die deine Weisheit hören. Gepriesen sei der Herr, dein Gott, der Gefallen an dir gehabt hat, dich auf den Thron Israel zu setzen. Weil der Herr Israel ewig lebt, hat er dich als König eingesetzt, damit du Recht und Gerechtigkeit übst. Also hier ist eine Frau, die anscheinend verzweifelt nach Wahrheit und nach Weisheit gesucht hat, denn sie reist und macht sich die Mühe und nimmt alle Kosten auf sich, um herauszufinden, ob das, was sie gehört hat, wirklich wahr ist. Und sie kam von den Enden der Erde, um die Weisheit Salomos zu hören. Und weil sie aufrichtig suchte nach Weisheit, nach Wahrheit, fand sie sie. Welch ein Gegensatz zu diesen Menschen zu der Zeit Jesu. Hier stehen sie gedrängt vor Christus. Mehrere Jahre wirkt er vor ihnen, lehrt sie. Sie sahen seine Weisheit, sie hörten seine Worte, doch sie glaubten nicht. Sie befanden sich in der Gegenwart dessen, der größer ist und herrlicher ist als der König Salomo in all seiner Pracht. Jesus Christus, die fleischgewordene Weisheit, der König aller Könige, der, an dem alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis verborgen sind. Kolosser 2, Vers 3. Doch die Menschen zu seiner Zeit machten sich nicht mal die Mühe, ihm wirklich zuzuhören und wirklich von ihm zu lernen. Sie mussten nicht mal irgendwo hinreisen. Er war bei ihnen, in ihren Synagogen, auf der Straße. Doch anstatt zu glauben, verlangten sie ein weiteres Zeichen. Und darum, beim letzten Gericht, wird diese Königin von Saba aufstehen. Ein Zeugin. Und sie wird diese Männer, die nicht an Christus glaubten, sie wird sie verurteilen und verdammen. Diese Heiden, die keine Israelitin war, sie wird zu Recht all diese Israeliten verdammen. Denn sie ist viel weiter gegangen, um einen viel geringeren König mit einer viel geringeren Weisheit zu hören, Salomo. Verstehst du, wie groß dieses Unrecht ist? Ihr habt den König der Könige verworfen und er wird auferstehen und wird euch richten und ich bezeuge, dass es recht ist. Er hat euch zu verdammen, denn ihr habt nicht geglaubt. Nun, hier stellt sich natürlich die Frage, was die Königin von Saba wohl über uns zu sagen hat und über dich. Vielleicht sind so manche auch unter uns, die noch nicht getaufte Christen sind und vielleicht rede ich hier insbesondere zu unseren Kindern. Weißt du musst nirgendwo hinreisen. Christi Wort ist hier, vor deinen Ohren. Es wird dir gepredigt von deinen Eltern. Du hörst es Sonntag für Sonntag in der Gemeinde. Du kannst täglich lesen in der Heiligen Schrift. Du kannst Christus kennenlernen, all seine Weisheit. Du kannst sie bestaunen. Hier ist etwas Größeres als Salomo. Hier ist Christus. Du hörst gewaltige Dinge, Worte des Lebens. Sag, lernst du von dieser Weisheit? Schätzt du diese Weisheit? Bewegst du diese Weisheit? Du bist ein Schüler vielleicht, aber bist du auch ein Schüler Jesu Christi? Sitzt du zu seinen Füßen, wie Maria es tat, und willst jedes Wort aufsaugen von dem, was er spricht, um es zu tun? Es heißt im Buch der Sprüche, Kapitel 1, dass die Weisheit ruft zu den törichten Menschen. Und sie sagt, wendet euch zu meiner Mahnung. Siehe, ich will euch meinen Geist sprudeln lassen und will euch kundtun meine Worte. Hier ruft die Weisheit dich. Aber die Weisheit spricht dann weiter. Weil ich aber rief und ihr euch weigertet, weil ich meine Hand ausstreckte und niemand aufmerkte und ihr fahren ließet all meinen Rat und meine Mahnung nicht wolltet, so will auch ich bei eurem Unglück lachen und will spotten, wenn der Schrecken über euch kommt. Wenn wie ein Unwetter der Schrecken euch naht, euer Unglück hereinbricht wie ein Sturm, wenn Bedrängnis und Angst über euch kommen, dann rufen sie mich, doch ich antworte nicht. Dann suchen sie mich, doch sie finden mich nicht, weil sie Erkenntnis gehasst und die Furcht des Herrn nicht erwählt haben, meinen Rat nicht gewollt, verschmäht haben alle meine Mahnung, sollen sie essen von der Frucht ihres Weges, von ihren Ratschlägen sich sättigen. Und so wird es all jenen ergehen, die nicht auf die Weisheit Christi gehört haben. Sie werden verdammt werden am letzten Tag. Und Furcht und Schrecken wird über sie kommen. Und sie werden verloren gehen in alle Ewigkeit. Und die Weisheit wird sich nicht mehr finden lassen. Die Weisheit wird nur noch ihr Gerichtsspruch über sie ergehen lassen. Darum sag, kommst du zu diesem Christus und suchst die Weisheit, wie die Königin von Saba die Weisheit bei Salomo suchte, den Herrn erkannte und ihn pries? Kommst du so zu Christus? Er ist hier in unserer Mitte. Er ist zu finden in seinem Wort, inmitten seiner Gemeinde. Darum komm. Such den Herrn, solange er nah ist. Such ihn, solange er sich finden lässt. Und auch du, lieber Christ, sag, beschämt dich nicht, was du hier liest über die Königin von Saba. Sie macht sich auf und sie gibt sich so viel Mühe, um diese Weisheit zu lernen. Und sie sagt, glücklich sind deine Männer, glücklich sind deine Knechte, die ständig vor dir stehen und die deine Weisheit hören. Sag, wenn das doch wahr ist, stehst du dann ständig vor dem Herrn Jesus Christus, um seine Weisheit zu hören? Hier ist mehr als Salomo. Jesus sagt, siehe, das heißt, schau ganz genau hin, siehe, hier ist mehr als Salomo. Sag, erkennst du, wie glücklich du bist, dass du zu den Männern, Frauen Christi gehören darfst, dass du alle Zeit vor ihm stehen darfst, alle Zeit seine Weisheit hören darfst? Erkennst du, was dir für ein Geschenk gegeben ist in Jesus Christus, in dem alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis verborgen sind? Sag, bewunderst du ihn, preist du ihn, lernst du von ihm? Wenn nicht, dann wirst du gerichtet werden und verdammt werden, auch von der Königin von Saba. Nun, aber nicht nur die Königin wird auftreten im Gericht, auch die Männer von Ninive, auch diese. Und auf diese kommt Christus noch einmal zurück. Vers 32. Männer von Ninive werden aufstehen im Gericht mit diesem Geschlecht und werden es verdammen, denn sie taten Buße auf die Predigt Jonas hin. Und siehe, hier ist mehr als Jona. Also auch sie werden auftreten. Diese Heiden, diese Nicht-Israeliten, sie werden aufstehen, sie werden gehört werden im Gericht Gottes und sie werden Zeugnis ablegen gegen die Israeliten, die nicht geglaubt haben und werden sie verdammen. Denn was taten sie? Achte genau, was hier steht. Vers 32. Denn sie taten Buße auf die Predigt Jonas hin. Und siehe, hier ist mehr als Jona. Das heißt, Jona musste nicht mal irgendwelche Zeichen und Wunder dort noch wirken. Er war ja selbst das Zeichen und er predigte. Und auf seine Predigt hin taten sie Buße. Und siehe, hier ist mehr als Jona. Müssten sie nicht allein schon auf die Predigt von Christus hin Buße tun? Weil alles, was er sagt, wahr ist? Hier ist mehr als Jona, unendlich viel mehr als Jona, dieser ungehorsame Prophet. Hier ist der Vollkommene. Hier ist der, der größer ist als alle Propheten zusammengerechnet. Hier ist das Wort Gottes selbst in Person. Er übertrifft sie alle. Glaube ich seinen Worten? Ihr Lieben, was wir hier lernen, ist sehr, sehr ernst. Es wird ein Gericht geben, wo alle Toten auferstehen und wo der auferstandene Herr Jesus Christus über alle richten wird. Und was wird gerichtet? Die Frage ist, habe ich die Weisheit Jesu Christi gehört? Habe ich den Worten Gottes geglaubt? Habe ich Buße getan unter der Predigt der Buße? Habe ich. Und all das führt uns nur wieder zurück zum Ausgangspunkt, dass Christus sagt, glückselig sind diejenigen, die Gottes Wort hören und tatsächlich auch befolgen. Wer das nicht tut, wird verdammt werden, und zwar von allen, die es getan haben. Das heißt, gläubige Heiden werden das ungläubige Israel verdammen. Tatsächlich lehrt die Schrift, dass die Gläubigen diese Welt richten werden. Paulus sagt das in 1. Korinther 6, Vers 2. Oder wisst ihr nicht, dass die Heiligen die Welt richten werden? Und so werden alle, die da glauben, die Königin von Saba und die Männer Ninives, die Buße getan haben, und alle, die geglaubt haben und Buße getan haben und Christus gefolgt sind, sie werden aufstehen im Gericht. Und sie werden all jene verdammen, die nicht geglaubt haben, die nicht unter der Predigt Buße getan haben. Nein, es wird ihnen kein Zeichen mehr gegeben werden, außer nur noch eins, dass Christus auferstehen wird als Zeichen ihrer ewigen Verdammnis. Christus wird auferstehen, um alle Lebenden und Toten zu richten. Und wehe allen, die ein Zeichen gefordert haben. Wehe allen, die nicht glauben wollten. Sie werden von allen Gläubigen verdammt werden. Und glaubst du? Bist du ein Gläubiger? Du wirst dabei sein. Du wirst Zeugnis geben. Du wirst reden. Du wirst sprechen. Du wirst verdammen. Denn wir werden mit Christus diese Welt richten. Verstehst du? Wehe allen, die nicht glauben. Und so ruft Christus dir heute Abend neu zu. Komm her zu mir. Lerne von mir. Hier ist mehr als Salomo. Hier ist mehr als Jona. Komm zu mir und tu Buße. Hier ist mehr als Salomo. Hier ist mehr als Jona. Hier spricht Gott der Vater aus dem Himmel. Dieser ist mein geliebter Sohn. Auf den sollt ihr hören. Hören. Darum lasst uns hören auf Christus. Und sein Wort zu Herzen nehmen, wenn er sagt, siehe, Herr, wir wollen sehen. Wir wollen sehen, dass du mehr bist als Salomo in all seiner Weisheit und all seiner Pracht und Macht und in seinem Reichtum. Herr, wir wollen sehen, dass du mehr bist als der Prophet Jona, mehr als alle Propheten. Und so kommen wir zu dir. Jeden Tag machen wir uns auf. Im Privaten, im Gebet suchen wir dein Angesicht und hören auf dein Wort. Als Familie sagen wir, wie Josua. Ich aber und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Und wir machen uns auf und feiern ihm Gottesdienst als Familie und rufen seinen Namen an und flehen um seine Weisheit, um seine Gunst, um seine Führung, um seine Gnade. Und wir sitzen zu seinen Füßen, wie Maria es tat. Denn siehe, hier ist Größeres als Salomo und Jona und alle Propheten und Könige zusammengerechnet. Und wir wollen nicht weichen von ihm. Und selbst wenn wir kein Zeichen erleben, selbst wenn kein Engel uns beruft und kein Wunder in unserer Mitte geschieht und selbst wenn wir nicht irgendwelche Dinge fühlen an unserem Körper, sein Wort ist uns genug. Als all die Leute Christus verlassen wollen in Johannes 6, dann fragt Christus seine Jünger und sagt, ihr wollt ihr auch gehen? Und Petrus sagt, Herr, zu wem sollten wir denn gehen? Zu wem denn? Du hast Worte ewigen Lebens. Und wir haben erkannt und geglaubt und erkannt, dass du der Heilige Gottes bist. Kannst du das von dir sagen? Sein Wort ist mir genug. Ich will ihm glauben. Ich will ihm vertrauen. Jedes Wort, das er spricht. Und darum kann Petrus sagen in seinem ersten Brief, Kapitel 1, Vers 8, dass ihr Christus liebt, obgleich ihr ihn nicht gesehen habt, und ihr glaubt ihm, obwohl ihr ihn jetzt nicht seht, und über den ihr mit unaussprechlicher und verherrlichter Freude jubelt. Denn glückselig sind die, die nicht sehen und doch glauben. Möge das der Fall sein bei dir und bei mir, dass jeder von uns diesem Christus, der Weisheit Gottes in Person, glaubt. Und dass wir auf ihn hören und tun, was er sagt. Möge er uns dazu Gnade schenken, die Gottesfurcht schenken, die nötig ist, denn die Gottesfurcht ist der Anfang aller Weisheit. Möge er unser aller Herzen erfüllen mit wahrer Ehrfurcht vor seinem heiligen Namen, dass wir zittern vor seinem Wort und dass wir sein Wort lieben, es zu tun. Denn gepriesen ist unser Herr Jesus Christus, der mehr ist als Salomo und Jona. Gepriesen sei sein hochheiliger Name. Amen. Amen.